Deutschlandfunk Nova.
Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
Mein Vater, der wollte uns früher keine Binden oder Tampons mitbringen. Es war ihm unangenehm. Wir sollen sie lieber selber kaufen. Meine Mutter meinte, das wäre total rückständig. In Kenia bleiben über 60% aller Frauen zu Hause, wenn sie ihre Tage haben. Sie gehen nicht zur Schule, nicht zur Arbeit, weil sie kein Geld haben für Binden. Jetzt hat die kenianische Regierung ein Gesetz beschlossen. Alle Schülerinnen sollen kostenlos Binden bekommen. Ruth Assan lebt seit 2 Jahren in Kenia und arbeitet für verschiedene Organisationen, unter anderem für Ruby Cup, ein soziales Start-up, was Menstruationstassen verkauft und auch an Frauen in Kenia verteilt. Ich habe mit Ruth gesprochen. Ruth, du kennst die aktuelle Situation der Frauen in Kenia. Wenn sie ihre Tage haben für Ruby Cup, warst du an Schulen unterwegs. Was haben dir die Schülerinnen erzählt?
Ja, richtig. Also ich war jetzt letzte Woche Montag und Dienstag zum ersten Mal mit Ruby Cup in Kisumu. Das ist im Westen von Kenia und Kisumu ist eigentlich eine große Stadt, liegt am Viktoriasee und wir sind aber bis aufs Land rausgefahren, haben da verschiedene Schulen besucht, haben mit den Mädchen da gesprochen. Also es ist echt interessant, was man da so hört, der Umgang mit der Periode. Wir haben ja in Deutschland schon immer so ein bisschen ein Problem damit, darüber zu reden. In den ganzen Fernsehwerbung ist ja immer eine blaue Flüssigkeit, alles ist irgendwie steril und du siehst glückliche Frauen. Aber hier in Kenia ist es nochmal was ganz anderes. Die Mädchen sind total verunsichert, verschüchtert. Viele wissen gar nicht, was mit ihnen passiert.
Wie kommt das?
Es ist einfach ein ganz großes Tabu. Frauen in Kenia, genauso wie in vielen anderen Gesellschaften auch, gelten als unrein, wenn sie ihre Periode haben. Das ist, also man kann vielleicht nicht unbedingt sagen in ganz Kenia, das kommt ein bisschen auf die Herkunft der Leute an. Wir haben in Kenia verschiedene Stämme und je nach Stamm wird es auch unterschiedlich gehandhabt. Aber generell kann man sagen, dass Frauen, wenn sie ihre Periode haben, einfach als unrein gelten und sich deswegen sehr darüber schämen. Viele wurden auch nicht aufgeklärt, was mit ihnen passiert. Die haben einfach ihre Tage zum ersten Mal bekommen und dachten, sie sterben. Also es ist wirklich, selbst die Eltern, selbst die Mütter, selbst die Großmütter machen häufig nicht diese Aufklärung, die man bei uns so kennt.
Wird man als Frau diskriminiert, wenn man seine Tage hat dann direkt?
Man wird insofern diskriminiert, dass man nicht am gesellschaftlichen Leben vollkommen teilhaben kann. Die jungen Mädchen in der Schule werden häufig gehänselt, wenn sie ihre Periode bekommen. Genauso übrigens, wenn sie zum Beispiel ihre Brüste bekommen. Das war mir auch vorher noch nie so begegnet. Frauen schämen sich, Frauen zu werden. Und das ist natürlich eine ganz schlimme Angelegenheit. Und gerade in Bezug auf die Periode, wenn man sich keine Hygieneprodukte leisten kann, dann kann man eben einfach nicht in die Schule kommen. Weil wenn man meinetwegen einen schmutzigen Lappen benutzt oder Ziegenhaut oder Sand, was auch manche Mädchen hier auf dem Land verwenden, dann kann man damit nicht in die Schule kommen, ohne durchzubluten. Und sobald irgendwie ein Fleck auf der Kleidung erscheint, weiß schon jeder, was Sache ist. Und das ist für die Mädchen hier der gesellschaftliche Tod.
Haben sie dir das erzählt, als du mit denen gesprochen hast?
Ja, also ich habe auch schon gehört, dass Mädchen unter einem Baum gesessen haben, für eine Woche lang, während sie ihre Tage hatten. Einfach nur, damit das Blut irgendwie durch den Boden aufgesaugt wird, weil es nichts gibt. In manchen Kulturen ist es noch nicht mal erlaubt, etwas zu benutzen.
Was kosten denn so Binden oder Tampons in Kenia?
Also der Preis, der mir immer genannt wurde, ist 80 Schilling für eine Packung Binden. 80 Schilling sind ungefähr 70 Eurocent. Und das ist aber ein ganz hoher Preis für eine Familie teilweise, vor allem hier auf dem Land.
Und diese Menstruationstassen, die bekommen die Mädels dann von euch geschenkt?
Genau, also nicht von mir, von Ruby Cup. Die haben ein Buy One, Give One Programm, ein sogenanntes. Das heißt, wenn eine Frau in den USA oder in Deutschland oder sonst irgendwo auf der Welt eine von diesen Menstruationstassen kauft, dann gibt Ruby Cup automatisch eine von den Tassen an ein Mädchen, zum Beispiel hier in Kenia, aber auch Tansania, Uganda, Ghana, Nepal. Also irgendwo auf der Welt, wo die Mädchen nicht so leicht an solche Produkte kommen können.
Es sind so kleine, trichterförmige Silikonteile. Teile, die knuddelt man so zusammen und dann führt man sich die ein wie so ein Tampon. Später kann man die dann abwaschen und wieder benutzen. Menstruationstassen. Ich gebe zu, ich habe noch nie eine benutzt. Ruth Assan arbeitet unter anderem für das soziale Startup Ruby Cup. Wer in Deutschland oder in den USA so eine Menstruationstasse kauft, der sponsert dann eine auch für eine Frau in Kenia. Ruth fährt zu jungen Kenianerinnen und schreibt für Ruby Cup für deren Homepage über die Erfahrung dieser jungen Frauen. Ruth, das Thema Periode ist ja auch schon bei uns ein Tabuthema, ne? Darf ich dich fragen, nutzt du selber so eine Menstruationstasse?
Ich habe sie bisher noch nicht genutzt, aber ich arbeite auch an einem anderen Projekt mit, wo wir jetzt Ruby Cup auch als Partner gewinnen konnten. Und die werden dem ganzen weiblichen Team dieses Projekts auch eine Tasse sponsern. Das heißt, ich werde sie in Zukunft auf jeden Fall nutzen.
Okay, das heißt, du möchtest die auch benutzen. Was ist denn so der Hauptvorteil, außer dass man diese Tasse waschen kann und immer wieder nutzen kann?
Der Hauptvorteil für mich ist die Nachhaltigkeit. Du musst eben nicht immer wieder Wegwerfprodukte kaufen. Das ist natürlich ein Riesenmüllberg, Plastikmüll, Sachen, die alle nicht so schnell wieder vergehen. Das ist für mich der größte Vorteil an der Sache.
Jetzt ist das ja so, die Frauen in Kenia, hast du ja erzählt, viele können sich Binden und Tampons nicht leisten. Und jetzt bekommen sie so eine Menstruationstasse geschenkt und können dann ja stattdessen die Tassen benutzen. Die sind ja waschbar. Gibt es denn überall sauberes Wasser, um diese Menstruationstaschen abzuwaschen?
Nicht unbedingt in den Häusern der Mädchen, aber in den Schulen gehen wir auch immer rum und schauen, dass sie da auch Möglichkeiten haben, mit sauberem Wasser zu waschen. Man kann diese Tassen aber auch, wenn man gerade kein sauberes Wasser zur Verfügung hat, einfach auswischen und dann wieder verwenden und dann erst abkochen, wenn die Periode zu Ende ist.
Jetzt warst du ja auch an Schulen und hast mit jungen Frauen gesprochen, die diese Menstruationstassen nutzen. Gibt es vielleicht irgendein Einzelschicksal, eine Frau, die dir was erzählt hat, was dir besonders im Kopf geblieben ist?
Also was mich beeindruckt hat, war, dass einige der Mädchen dachten, dass man durch diese Menstruationstasse Krebs bekommen kann. Und zwar genauer Gebärmutterhalskrebs. Und das war der Grund, warum einige dieser Mädchen aufgehört hatten, diese Tasse zu benutzen, weil ihnen irgendeine Tante oder irgendeine Freundin das erzählt hat. Und so zu sehen, dass wegen so einfach zu vermeidbaren Gründen Mädchen dann wieder zu anderen Produkten greifen müssen, die teilweise auch nicht gesund sind für sie, das ist schon beeindruckend für mich.
Du lebst ja jetzt seit 2 Jahren in Kenia, knapp 2 Jahren. Wie ist es dazu gekommen?
Das war mehr oder weniger Zufall. Ich hatte jetzt nie mich als jemanden gesehen, der einfach nach Afrika zieht oder sowas in der Richtung. Ich war in Berlin gerade mit meinem Studium fertig geworden. Ich hatte meinen Master gemacht in Medien und politischer Kommunikation und wusste aber, wie so viele Leute, glaube ich, in dem Bereich nicht so richtig, was ich werden will, wenn ich groß bin. Und hatte mich dann auf ein Volontariat beworben, auch beim Radio, bin dann aber in der letzten Auswahlrunde gescheitert. Und das war dann für mich so ein bisschen der Last Straw oder der letzte Strohhalm, wie man im Englischen sagt. Deswegen hat sich für mich zufälligerweise diese Gelegenheit ergeben, für ein Praktikum nach Kenia zu kommen. Ich bin damals mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gekommen, mit der GIZ. Und habe hier in einem Projekt gearbeitet, wo es um Green Economy geht, also nachhaltige Entwicklung.
Also ich meine Praktikum, das fängt irgendwann an und ist irgendwann zu Ende. Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich bleibe hier in Kenia?
Ja, das ist so eine typische Geschichte. Meine Geschichte ist die typische Expat-Geschichte in Kenia. Die hört man ganz häufig bei Leuten in meinem Alter. Das Praktikum war mir nicht genug. Ich habe nach diesen drei Monaten, die das Praktikum eigentlich dauern sollte, habe ich nochmal meinen Flug nach hinten verschoben um 2 Wochen und habe mir gesagt, ich habe dieses Land einfach noch nicht genug gesehen. Kenia ist so ein Wahnsinnsland, wirklich, wenn man sich König der Löwen anschaut, wenn man sich vorstellt, wie ist es in Afrika, dann stellt man sich wirklich Kenia vor. Du hast die Akazienbäume im Sonnenuntergang und die Löwen und mit allem drum und dran. Und diese 3 Monate hatten mir einfach nicht gereicht. Und deswegen habe ich beschlossen, mir einen Job zu suchen hier und zu versuchen, zurückzukommen.
Seit 2 Jahren lebt Ruth Assan in Nairobi, arbeitet für das Goethe-Institut, für das soziale Startup Ruby Cups, was Menstruationstassen an kenianische Frauen verteilt, weil diese Frauen sich aus Geldnot Lappen oder Sand zwischen die Beine binden, weil sie kein Geld haben für Binden oder Tampons. Das ist aber nicht alles. Ruth hat auch ein Trainingsprogramm in Nairobi entwickelt. Auch hier geht es darum, die Situation von Frauen in Kenia zu verändern. Ich habe mit Ruth gesprochen. Ruth, dieses Programm, was du mitentwickelt hast, was genau bietet es Frauen in Nairobi?
Ja, also die Grundidee dieses Programms ist, wir bieten Kurse an für Frauen aus einer Gegend von Nairobi namens Eastlands. Eastlands ist eine untere Mittelklasse-Gegend. Also wenn man das als Deutscher sieht, dann sieht es vielleicht auf den ersten Blick aus wie ein Slum, ist es aber hier nicht. Slums sind nochmal eine andere Kategorie. Und in Slums gibt es ganz viele NGOs und soziale Unternehmen und internationale Organisationen, die vor Ort dort den Frauen und der Jugend helfen. Aber für so eine untere Mittelklasse-Gegend wie Eastlands gibt es das bisher so noch nicht. Deswegen haben wir zusammen mit einem Sänger in der Band hier, Sauti Sol, ist eine ganz bekannte Band hier in Afrika, und der Sänger wollte was für die Frauen aus seiner Heimat Hood sozusagen tun. Deswegen haben wir angefangen, ein Programm zu entwerfen, und das ist jetzt inzwischen ein Riesending geworden. Wir bieten jetzt ein 4-monatiges Trainingsprogramm an für diese jungen Frauen.
Und was lernen die Frauen dann in diesem Trainingsprogramm?
Genau, also das erste Modul ist, da geht es um persönliches Wachstum und auch die Änderung der Einstellungen der Leute vor Ort. Das zweite Modul ist persönliches Finanzmanagement. Da lernen sie eben selber zu haushalten mit ihrem eigenen Budget und wie sie auch für die Zukunft investieren können. Und ich persönlich bin zuständig für ein Modul, wo es darum geht, die Frauen mit inspirierenden weiblichen Role Models, also mit Vorbildern zusammenzubringen, aus ganz vielen verschiedenen Karrieren und Lebensläufen. Also wir haben zum Beispiel, wir haben Anwältinnen dabei, wir haben Ärztinnen dabei, wir haben aber auch Fernsehmoderatorinnen und wir haben auch zum Beispiel Frauen, die gar keine Bildung haben, die aber die Organisationen gegründet haben für die Frauen in ihrem Slum oder in ihrer Kirche oder sonstige Sachen. Also es muss nicht unbedingt ein Karriereding sein, sondern es geht einfach wirklich um inspirierende Lebensläufe.
Wie ist es denn zu, also ich meine, Sauti Sol ist ja eine ziemlich berühmte Popgruppe in Kenia. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
Das war auch wirklich Zufall. Also Savara, der Sänger und Namensgeber von diesem Programm, ist ein persönlicher Freund von mir. Und wir haben eines Tages geredet. Er hatte dieses Jahr seinen 30. Geburtstag. Und er hat sich überlegt, dass er gerne für seinen 30. irgendwas machen würde, was einen Impact auf die Gesellschaft hat. Nicht einfach nur eine Party mit Alkohol und dies und das, sondern er wollte auch wirklich was Nachhaltiges für seine Community tun.
Wie kommt das denn an, dass ein Mann, ein ziemlich berühmter Mann in Kenia, sich für die Rechte von Frauen so einsetzt?
Das war auch einer der Gründe, warum wir auf die Idee gekommen sind, weil Frauen-Empowerment, Frauengleichberechtigung ist ja häufig so eine Blase, wo sich Frauen mit anderen Frauen unterhalten. Und sobald es aber aus dieser Blase rausgeht, muss man kämpfen und es ist anstrengend. Deswegen gibt's ja so Initiativen wie zum Beispiel He for She, wo Emma Watson sich groß engagiert, wo Männer wirklich einstehen für Frauenrechte. Sowas gibt's aber bisher in Kenia meines Wissens nach noch nicht. Und deswegen wollten wir auch seine Savaras Leuchtturmfunktion in der Hinsicht nutzen, um zu zeigen, schaut mal, Frauenrechte sind nicht nur Frauensache. Wenn Frauen emanzipiert werden, dann profitiert die gesamte Gesellschaft davon. Und dafür ist natürlich ein Mann der perfekte Posterboy.
Vor allem, wenn er ein afrikanischer Popstar ist. Ruth Assan ist 28, kommt aus Würzburg und lebt in Nairobi in Kenia. Sie engagiert sich in verschiedenen Projekten mit dem Ziel, Frauenrecht in Kenia zu stärken.
Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.